Ja, wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Wir freuen uns, dass Sie da sind, mit uns auf Gottes Wort hören. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Zunächst aber ein paar Abkündigungen. Wir weisen Sie noch einmal darauf hin, auf unser Ermutigungstelefon. Das beginnt ab morgen. Sie finden am Ausgang noch einige von diesen kleinen Flyern. Ermutigungstelefon heißt, dass Sie eine Telefonnummer anrufen können, unabhängig vom Wochentag oder von der Tageszeit. Und da hören Sie eine Kurzbotschaft von einer Eidlinger Schwester. Und diese Botschaft wechselt dann jeden Samstag. Also herzliche Einladung und auch zum Weitergeben. Und dann ist unser neuer Freundesbrief da. Nehmen Sie ihn auch mit draußen am Ausgang. Informationen aus unserem Werk, Gebetsanliegen. Danke, wenn Sie es mitnehmen. Danke, wenn Sie für uns beten. Und dann sind Sie herzlich eingeladen zu der nächsten Bibelstunde. So Gott will, wird die Schwester Heidi Butzkamm halten. Das waren mal die Abkündigungen. Gott erweist uns seine Liebe, als wir noch Sünder waren. Das ist Liebe ohne Maß, die Jesus am Kreuz zu uns gezeigt hat. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen. Dieses Lied dürfen Sie jetzt hören, leider dürfen Sie immer noch nicht mitsingen. Der Wochenpsalm von dieser Woche ist der Psalm 25 und ein Gebetsruf daraus ist entnommen, der diesem heutigen Sonntag den Namen Reminiscere gegeben hat. Gedenke, Herr, gedenke an deine Barmherzigkeit. Wir beten miteinander einige Verse aus diesem Psalm. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zuschanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret. Aber zuschanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er den Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Gedenke, Herr, gedenke an deine Barmherzigkeit, gedenke nicht an meine Sünden, gedenke an deine Barmherzigkeit, an dein Erbarmen. Sie dürfen jetzt noch das Lied hören, du hast Erbarmen.
Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen, jetzt von hier vorne. Und ich freue mich, dass wir miteinander in Gottes Wort hineinschauen können. Ich möchte zu Anfang beten. Jesus, wir danken dir, dass wir dich kennen und lieben dürfen. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist, als der eine Herr, dem alle Macht gegeben ist. Und du weißt, was jeder von uns so mitgebracht hat, was ihn gerade so beschäftigt, was ihn vielleicht niederdrückt. Aber wir bitten dich darum, dass du uns jetzt begegnest. Und dass du uns berührst, dass du uns segnest. Nimm alles hindernde eigene weg und rede du. Amen. Mal probieren mit der Technik. Gehen Sie gern in Gemäldegalerien? Und ich kriege hier meine Geschichte nicht weiter. Naja. Wir waren im Sommer letzten Jahres in Dresden und haben da so manche Gemäldegalerien angeguckt. Es gibt hier viele Gemälde, sie sind weltberühmt. Und manche Menschen würden viel zahlen für ein Original. Einen echten Monet oder gar einen echten Picasso. Aber würde nicht auch ein Ausschnitt reichen? Das wäre ja billiger. Aber gewiss nicht von einem Original, denn wer wollte das zerstückeln? Mir geht es heute um einen Ausschnitt eines großen Gemäldes, ein Ausschnitt, der für das Ganze steht. Und ich denke, dass Sie alle es kennen und dass Sie sicher davon schon tief berührt waren. Es ist nur ein Ausschnitt. Es ist ein Ausschnitt aus einem Gemälde, aber dieses gesamte Gemälde ist fast 600 Quadratmeter groß. Und in 20 Meter Höhe angebracht. Das kann man nicht einfach abhängen und woanders hinhängen. Ja, man kann es überhaupt nicht abhängen, weil es auf die Decke gemalt wurde. Ich weiß nicht, ob Sie schon ahnen, von welchem Gemälde ich spreche. Der es geschaffen hat, war gerade erst 33 Jahre alt geworden, als er diesen Auftrag bekam. Eigentlich eine Zumutung, denn er war kein Maler, sondern ein Bildhauer. Der Auftraggeber, Papst Julius II., traute es ihm zu. Der Auftrag lautete Gestaltung der Decke der Kapelle. Bis jetzt zierte nur ein blauer Sternenhimmel die Decke. Diese Kapelle ist erbaut von Papst Sixtus IV. Und nun sollte die Decke mit neuen Fresken bemalt werden, in einer Technik, die er zwar erlernt hatte, aber er war wenig erfahren darin und er wehrte sich vehement gegen den Auftrag. Seinem Vater schrieb er: Ich verliere meine Zeit, Gott helfe mir. Und an anderer Stelle stöhnte er: Ich bin kein Maler, hier geht's mir schlecht. Er musste nämlich liegend malen, etwa 20 Meter Höhe. Nach zahllosen Auseinandersetzungen mit dem Papst erhielt der Künstler schließlich freie Hand in der Gestaltung. Und es gelang ein Meisterwerk. Ein einzigartiger Reigen von biblischen Szenen, die in ihrer Gesamtheit die komplette Schöpfungsgeschichte erzählen. Aber gerade dieser Ausschnitt, um den es mir heute geht, wurde weltberühmt. Der Auftrag wurde am 10. Mai 1508 gegeben und umfasste die Decke, Sie ahnen es, der Sixtinischen Kapelle. 4,5 Jahre arbeitete er am Deckenfresko, bis es 1512 fertiggestellt wurde. der Künstler, Michelangelo. Michelangelo, und Gott hat ihm etwas Einzigartiges gegeben. Und mein erster Punkt: berührt zum Leben. Den Ausschnitt sehen Sie jetzt. Es ist das Bild zweier Hände, die sich einander entgegenstrecken. Ja, man denkt sogar ganz selbstverständlich, die Finger würden sich berühren. Rechts die Hand Gottes, links die Hand des gerade geschaffenen Adam. Die Fingerspitzen weisen aufeinander zu, und doch ist da eine Lücke, ein Abstand. Er mag winzig erscheinen und dennoch ist er da. Ein kraftvoller Arm, Hand und Zeigefinger strecken sich Adam entgegen. Nicht von oben, sondern fast auf gleicher Höhe mit ihm. Ein leises Lächeln umspielt die Lippen Gottes, als wäre seine Bewegung hin zu Adam getragen von einem großen Ich liebe, ich will, dass du bist. So ähnlich bezeugt uns die Bibel auf den ersten Blättern. Der Mensch, Adam, geschaffen aus Staub, von diesem Gott, von diesem großen Gott, der das ganze Universum schuf und uns Menschen wollte. Als Gegenüber, als Gesprächspartner, als du, geschaffen aus Liebe, von seinem Geist beseelt. Ist Ihnen das so bewusst, dass auch Sie geschaffen sind aus Liebe? Welch eine Würde! Aber die Lücke, der Abstand ist da. Wir sind nicht Gott. Auch wenn die Menschheit es immer wieder für sich in Anspruch nehmen will. Aber wir sind geschaffen, gewürdigt zum Du. Und wer das erkennt, dessen Leben gelingt. Und ich möchte mit Ihnen nun einen großen Sprung machen von den ersten Blättern der Bibel, zunächst ins Neue Testament und dann zu den letzten Blättern der Bibel. Mein zweiter Punkt: berührt von der großen Liebe. Wiederum geht es um einen Menschen, ein Mensch, der von Gott berührt wurde, der das große Du, das Vorrecht erkannte, von diesem einen lebendigen Gott begnadigt, ja geliebt zu sein. Er war seinem Sohn hier auf Erden begegnet und hatte erfahren, dass dieser das Lamm Gottes sein wird. Das Lamm, das die Schuld, die Sünden der Welt, auch meine, wegtragen wird, wegnimmt. Und für ihn war klar, das bedeutet, es gibt Vergebung. Es gibt Vergebung. Meine Schuld kann ausgelöscht werden, als wäre sie nie geschehen. Und er nannte sich seit dieser Begegnung nur noch der Jünger, den Jesus liebte. In der Liebe des Sohnes Gottes sonnte er sich. Er nahm sie ganz persönlich, nahm es für sich. Und Sie wissen jetzt alle, um wen es sich handelt. Ja, und Johannes, dieser Jünger Jesu, der schrieb in seinem ersten Brief: Jesus, den Sohn Gottes, wir haben von ihm gehört, mit eigenen Augen gesehen, mit unseren Händen berührt, betastet. Können Sie sich das vorstellen? Den Sohn Gottes gehört, gesehen, berührt. Da war kein Abstand mehr, keine unüberbrückbare Lücke. Da war klar, ich bin geliebt. Erst später begriff er, wie tief diese Liebe ging. Als er unter dem Kreuz stand, an dem sein Herr hingerichtet wurde und starb an seiner und meiner Statt, und als Gott der Vater dieses Opfer annahm, beglaubigte, indem er Jesus Christus von den Toten auferweckte und den Jüngern so richtig bewusst wurde, unser Herr lebt, Jesus Christus lebt. Diesem lebendigen Herrn wollte er weiter dienen, diese Botschaft hinaustragen in eine dunkle Welt. Und so wurde er Bischof in Kleinasien. Und später schrieb er an die Gemeinden: Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hatte. Gottes Liebe ist in seinem Sohn sichtbar geworden. Gott liebt, berührt. Gott ließ sich berühren. Und so wurde Johannes der Apostel der Liebe. Das war sein Thema in dem Evangelium, in seinen Briefen. Er wurde nicht müde, von der Liebe Gottes zu reden. Und wir wollen jetzt, Sie dürfen ja nicht singen, und ich habe leider den Text nicht aufgeschrieben, aber Sie hören es, 3 Strophen von Ich bete an die Macht der Liebe. Und vielleicht wissen Sie, kennen Sie die und können innerlich mitsingen. Berührt trotz. Nun war Johannes alt geworden, die Zeiten schwierig. Unter Domitian war es zur ersten weitreichenden Verfolgung der Christen gekommen. Warum? Domitian war der erste römische Kaiser, der sich seit 86 nach Christus in Rom amtlich Gott der Herr nennen ließ. Wenn man sich das vorstellt, ein Mensch, der Gott der Herr sein wollte. Er thronte, das heißt, eine Statue von ihm aus Marmor in dem neuen Kaisertempel in Ephesus. Und diese Statue war in 4-facher Lebensgröße errichtet worden. Heute sind da nur noch Ruinen. Es ist gründlich zerstört. Die Christen weigerten sich, den römischen Kaiser als göttliche Person zu verehren. Sie beteten zwar für Kaiser, Könige und Fürsten, aber sie beteten sie nicht an. Und so geriet Johannes unweigerlich in Konfrontation mit dem Kaiser und seinem Kult. Nach einem Bericht des Kirchenvaters Tertullians zitierte der Kaiser Johannes nach Rom. Dort wurde er verhört, gefoltert und anschließend ca. 95 nach Christus auf die Insel Patmos verbannt. Eine karge, einsame, felsige Insel. 75 Kilometer entfernt von dem kleinen asiatischen Festland. Eine Sträflingsinsel, ca. 54 Quadratkilometer groß. Da gab es natürlich noch keine Gebäude, wie Sie hier es sehen. Und Johannes selber schrieb: Ich bin verbannt um des Wortes Gottes willen, um des Zeugnisses von Jesus. Verbannt um des Wortes Gottes willen. Verbannt, weil er von Jesus redete. Und das stand im Widerspruch zu dem Kult zum Kaiser. Aber hier auf dieser Insel, da war er abgeschnitten von den Gemeinden, die er doch liebte und deren Bischof er war. Die Strategie: die Gemeinden sollten führerlos, kopflos werden. Kommt uns gar nicht so unbekannt vor. In China und in anderen Ländern dieser Erde, wo die Christenverfolgung so stark ist, werden immer wieder gerade die Führer festgenommen oder getötet. Johannes war zur Untätigkeit verurteilt, in die Einsamkeit verstoßen. Hier sollte er verstummen, hier sollte er mundtot gemacht werden. Und wir können uns denken, wie ihn die eigene Schwachheit, die Armut und die Schutzlosigkeit der noch jungen Christen plagte. Johannes stand in Gefahr, die Perspektive zu verlieren. Stehen Sie auch manchmal in Gefahr, die Perspektive zu verlieren? Sorgen und Angst, wer kennt sie nicht? Und gerade in unserer Zeit, wo sich vieles so bedrückend und übermächtig gebärdet. Die Wirtschaft liegt am Boden. Corona hat uns im Griff. Die dritte Welle droht. Die Unzufriedenheit der Leute steigt. Katastrophen, Chaos. Dann überall Demonstrationen, die erbarmungslos niedergeschlagen werden. Die Menschen, die sich Luft machen durch Brutalität und Kriminalität, und Angst und Einsamkeit greifen immer mehr um sich. Ja, auch wir stehen in Gefahr, uns von diesen negativen Dingen bestimmen zu lassen. Wir laufen Gefahr, die Perspektive zu verlieren. Für Johannes gab es viel Grund zu verzagen. Und sicher fragte er sich manchmal, dieses zur Seite geschoben werden, hier auf dieser kargen Insel, sollte das die Endstation seines Lebens sein? Er fühlte sich verantwortlich für die noch junge Christenheit. Aber was konnte er in dieser Situation tun? Und ich denke, er tat das eine, was auch wir immer wieder tun. Er betete. Er betete um Stärkung der verlassenen Gemeinden. Er glaubte für sie. Er rang um sie. Und in dieser aussichtslosen Situation griff Gott selbst ein. Berührt und angesprochen. Und so schreibt er selbst: Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Und wenn Sie sich das vorstellen, der Kaiser in Rom dachte, der Johannes ist abgeschrieben, der ist erledigt, um den brauche ich mich nicht kümmern. Aber der Geist Gottes durchbricht die Isolation der Verbannung. Er gab ihm eine neue Schau und zeigt ihm die göttliche Perspektive. Er versetzte ihn in Gottes Welt und Johannes darf erkennen, ich bin gar nicht zur Seite gestellt. Ich bin nicht auf einem Abstellgleis. Gott hat Möglichkeiten, wo wir keine sehen. Gott hat Möglichkeiten. Und dann schreibt er weiter, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Höre. Die Vision des Johannes begann nicht mit einem Bild, sondern mit dem Hören eines lauten Tones wie von einer Posaune. Es heißt in der Offenbarung immer wieder wie, weil die Worte und die Bilder fehlen, um das Gehörte und Geschaute beschreiben zu können. Diese laute Stimme aus der Ewigkeit übertönte alle Stimmen dieser Welt. Höre, schreibe. Und diese Stimme sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch. Das war der Auftrag. Erstaunlich. Aber durch die schriftliche Niederlegung werden der Botschaft die Grenzen von Raum und Zeit genommen. Gib es weiter. Johannes sollte das, was er sieht, festhalten, weitergeben an die angefochtenen Gemeinden dort auf dem Festland und schließlich den Gemeinden aller Zeiten zugänglich sein. Das war keine private Offenbarung zur eigenen Stärkung. Auch nicht das Geheimnis einiger weniger Eingeweihter. Ja, Johannes betont am Anfang seines Buches, dass jeder glückselig wird, der hört und bewahrt, denn die Zeit ist nahe. Und dann wandte er sich um. Er wollte die Stimme sehen, die mit ihm redete. Er wandte sich um. Ein Wechsel der Blickrichtung ist nötig. Immer wieder neu, wenn Gott uns begegnet. Sich abwenden von dem, was uns vorher äußerlich und innerlich so bestimmen will. Die Sorgen und Wünsche, der Müdigkeit und der Verzagtheit den Rücken kehren. Ein Wechsel der Blickrichtung ist nötig, um die eigentliche große Wirklichkeit ins Auge zu fassen, auch für uns. Denn nicht das Sichtbare, das Vordergründige ist entscheidend, sondern eigentlich das für uns Unsichtbare, der auferstandene Herr. Und als ich mich umwandte, so schreibt sie Johannes, sah ich 7 goldene Leuchter. Jetzt sieht er. Und Gott öffnet ihm die Augen zu neuem Sehen. Und er sieht 7 goldene Leuchter. Der 7-armige Leuchter hatte eigentlich seinen Platz im Heiligtum des Tempels. Und Israel hat diesen Leuchter immer wieder als Bild für sich selbst gesehen. Aber nun war der Tempel in Jerusalem zerstört, der Leuchter verschwunden. Israel hatte sich seinem Messias gegenüber verschlossen. Und die Bestimmung, die das Volk auch mal hatte, Licht der Welt zu sein, war auf die Gemeinde übergegangen. Diese Leuchter sind die Gemeinden. Die Gemeinden. Wenn Johannes an sie dachte, dann wusste er, sie sind bedrängt. Sie sind angefochten. Sie sind schwach und arm. Was kann denn durch sie schon geschehen? Und haben sie es nicht auch manchmal gedacht? Wenn man auf unsere Christenschar guckt, auch in unserem Land, was geschieht denn schon durch sie? Und doch, durch sie soll die finstere Welt hell, die heillose Welt heil und die alte Welt neu werden. Das ist doch unwahrscheinlich. Das ist der Auftrag. So sieht Gott die Gemeinde. Die finstere Welt hell, die heillose heil, die alte Welt neu. Und dann merkt er, dass die 7 Leuchter einen Mittelpunkt haben. Die Gemeinden waren also nicht allein. Wie hatte er oft gedacht, was tun sie jetzt? Wie kommen sie durch? Aber sie haben einen Mittelpunkt. Mitten unter ihnen war der Herr. Einen gleich einem Menschensohn. Der Menschensohn wurde zum ersten Mal vom Prophet Daniel geschaut. Und nun sieht Johannes ihn, den einen. Und er sieht ihn als Herrn aller Herren, als König aller Könige. Und Sie müssen es einfach mal nachlesen. In Offenbarung 1 wird es hier beschrieben. Jesus als den hohen Priester, als den König und Richter in ein und derselben Person. Berührt, ergriffen und ermutigt. Und als ich ihn sah, so schreibt Johannes, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Johannes, der einst so vertraut mit Jesus lebte, der auch in schwerster Stunde bei ihm war und blieb, er stürzt zu Boden wie ein Toter. Aber gerade wo wir in Erkenntnis unserer Erbärmlichkeit und Jämmerlichkeit vor dem Herrn niederfallen, schlägt er eine wunderbare Brücke zu uns. Es ist eine doppelte Brücke über den Abgrund, der den sündigen Menschen von dem heiligen Gott trennt Jesus, der Richter, bückt sich zu seinem am Boden liegenden Jünger herab. Und er legte seine Rechte auf mich, seine durchbohrte Hand. Das war die erste Brücke. Und die zweite Brücke bildete sein Wort. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Nichts steht zwischen mir und dir. Du gehörst zu mir und du darfst in meinem Frieden sein, denn ich habe dich erlöst. Ich bin dir von Herzen gut. Nur er selber kann diese Furcht wegnehmen. Und dann hört er die Worte des einen: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Die Liebe, die am Kreuz für dich geblutet und über das Grab triumphiert hat, behält das letzte Wort auch in deinem Leben. Die Feinde mit ihrer Macht von Domitian bis hin zum Antichristen werden vorübergehen. Das bedeutet, mit einem toten Jesus können wir nicht leben, nicht mit ihm rechnen, nicht zu ihm beten, nicht auf ihn hoffen. Aber er lebt. Und darum können wir jetzt mit ihm leben und mit ihm reden. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Behalten konnte ihn der Tod nicht. Es war ausgeschlossen, dass der Heilige Geist die Verwesung sah, dass der Heilige Gottes die Verwesung sah. Jesus ist durchgebrochen. Der Herr, der unser Todesschicksal teilte, hat es beendet und gewendet. Nicht allein für sich, sondern auch für uns. Siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er lebt und führt alle, die mit ihm sterben und auferstehen, hinein in ein immerwährendes Leben auf seiner Höhe. Christa von Fiebern, die Gründerin unseres Werkes, sagte einmal: Jesus ist der große Sieger über Sünde, Satan, über Tod und Hölle. Aber dieser Herr sagt noch mehr: Ich habe die Schlüssel. Ich habe Schlüsselgewalt. Das bedeutet Macht. Und Jesus, so hat er es seinen Jüngern schon gesagt, hat von seinem Vater alle Macht empfangen, im Himmel und auf Erden. Die Schlüssel zum Himmelreich hatte Jesus seinen Jüngern übergeben. Können Sie nachlesen in Matthäus 6, 18 und auch in Johannes 20. Wer durch ihr Zeugnis glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der lebt in Ewigkeit. Aber hier sind es andere Schlüssel. Es sind die Schlüssel der Hölle und des Todes. Diese konnte Jesus seinen Jüngern nicht übergeben. Diese gehören zu seinem Machtbereich. Den Schlüssel zu allen Todes, Sünden, Leidens und Gerichtstiefen. Satan wollte alle Menschen als Schuldige an sich binden. Sie sollten alle zu ihm zurückkehren. Jesus aber schloss das Gefängnis des Todes auf. Er befreite die an ihn Glaubenden. Und Helmut Frey sagte einmal: Er schließt vor dir auf. und hinter dir zu. Und mach dich zum Boten und Gesandten seiner unbegrenzten Güte und unwiderstehlichen Kraft, auch an die Gemeinde, für ihren Gang durch Todes- und Höllentiefen. Die Mächte des Verderbens mussten ihre Schlüsselgewalt an Jesus Christus abgeben. Ja, Jesus hat Macht auch über den Tod, auch über das Grab. Und wenn seine Stimme gebietet, müssen Tod und Grab ihre Beute herausgeben. So wie sie es schon bei Lazarus erlebt haben. Lazarus wurde gerufen von ihm und er musste herauskommen. Der Tod konnte ihn nicht halten. Lazarus musste wieder sterben. Aber einmal wird es so sein, wenn seine Stimme ertönt, müssen Tod und Grab, auch die, die im Meer versunken sind, die man als Asche irgendwo hingestreut hat, auch die, die verbrannt wurden, die müssen herauskommen. Zur ewigen Erlösung oder zum ewigen Verderben. Und so sagte Jesus es einst zu Martha und auch zu uns. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Glaube ich das? Von Gott berührt, berührt zum Leben. Ich liebe, sagt Gott, ich will, dass du bist. Berührt von der großen Liebe, dass er sein Leben für mich gab. Berührt trotz Widerstände, trotz Sorgen, trotz Anfechtungen. Berührt und angesprochen. Er ist da. Ich bin nicht allein. Berührt, ergriffen und ermutigt. Fürchte dich nicht, sagt der Auferstandene. Und so wurde die Offenbarung das große Trostbuch für die Christen in der Verfolgung bis heute. Ob ich von ihm berührt wurde, ob ich mich berühren ließ, er sehnt sich danach, weil er mich unendlich liebt und die Ewigkeit mit mir verbringen will. Wir hören jetzt noch ein Lied, das Ihnen aber auch vertraut ist. Ich habe den Text leider nicht stehen. Jesus, höchster Name. Dankeschön. Wir wollen noch beten miteinander. Herr Jesus, und es ist so unfassbar, dass der Vater uns wollte, dass du uns wolltest und dass du uns berührst, immer wieder neu, durch dein Wort, durch Begegnungen. Du bist der, dem wir wichtig sind. Du bist der, der sein Leben für uns gab. O Herr, öffne uns doch die Augen und lass uns ganz neu in Verbindung mit dir treten. Wir wollen nicht nur berührt sein, wir wollen ergriffen werden von dir, dass wir Menschen sind, die du gebrauchen kannst, die Licht und Salz sind. In einer Umgebung, die so am Verzweifeln ist, gebrauche du jeden Einzelnen von uns. Wir danken dir, dass du handelst über Bitten und Verstehen. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr blicke dich freundlich an und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Und vielleicht achten Sie mal darauf, wo er Sie immer wieder berühren will. Das Ermutigungstelefon, das Kärtchen können Sie draußen holen. Und dann eine gute Woche.
Vielen Dank.